NDR Info. Echo des Tages.
Mit Andreas Teska, guten Abend. In der Türkei hat die Partei von Premierminister Erdogan die Parlamentswahl offenbar klar gewonnen. In Syrien marschiert die Armee in eine Hochburg der Aufständischen ein. Und in Berlin knirscht es vernehmlich in der schwarz-gelben Koalition. Mehr zu diesen und weiteren Themen jetzt hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ging nicht mehr um die Frage, wer gewinnt, es ging nur noch darum, wie hoch der Sieg ausfällt. Die Türken haben heute ein neues Parlament gewählt und in allen Umfragen galt der bisherige Ministerpräsident Erdogan als haushoher Favorit. Unter seiner Führung verzeichnet die Türkei seit Jahren einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung und ausgebaut hat das Land auch seine Stellung als einflussreiche Regionalmacht an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien in unmittelbarer Nachbarschaft zum krisengeschüttelten Nahen Osten. Um 16 Uhr deutscher Zeit haben die Wahllokale in der Türkei geschlossen. Über erste Trends aus Istanbul, Steffen Wurzel.
Ministerpräsident Tayyip Erdogan hat die Wahl wie erwartet gewonnen. Landesweite belastbare Zahlen gibt es noch nicht, aber Erdogans AKP holte nach den ersten Hochrechnungen etwa die Hälfte aller Wählerstimmen. Zweitstärkste Kraft im Parlament in Ankara wird die kemalistische CHP, die Partei der alten Führungselite des Landes. Sie liegt momentan bei etwa 20%. Es zeichnet sich außerdem ab, dass die rechtsnationalistische MHP den Sprung über die 10%-Hürde geschafft hat. Damit dürfte die regierende AKP nicht genügend Sitze für eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Über diese Option wurde in den vergangenen Tagen immer wieder diskutiert. Die Kurdenpartei BDP wird es nach ersten Hochrechnungen schaffen, mindestens 20 als unabhängige Kandidaten angetretene Bewerber ins Parlament zu schicken. Damit dürfte auch die BDP künftig wieder eine Fraktion bilden. Den Wahlkampf bestimmt hat fast ausschließlich die Wirtschaftspolitik. Die AKP warb vor allem mit dem hohen Wirtschaftswachstum. Ministerpräsident und AKP-Chef Erdogan profitierte von hohen Beliebtheitswerten in der Bevölkerung. Die CHP und deren Spitzenkandidat Kemal Kılıçdaroğlu versuchten, sich als sozialdemokratische Alternative zur wirtschaftsliberalen Regierung zu profilieren. Mit dem Vorschlag einer Familienversicherung richtete sich der CHP-Wahlkampf vor allem an die Türken, die vom Wirtschaftsboom des Landes bisher wenig spüren. Das Thema EU spielte keine Rolle im Wahlkampf, aus einem einfachen Grund. Beide große Parteien wollen die Türkei in die EU bringen. Amtsinhaber Erdogan hat vor einigen Tagen angekündigt, dass er für den Fall seiner Wiederwahl ein EU-Ministerium schaffen will.
Steffen Wurzel mit ersten Informationen zur Wahl in der Türkei. In Syrien eskaliert die Gewalt. Mit rücksichtsloser Brutalität setzt die Armee schwere Waffen ein, Panzer, Hubschrauber, Maschinengewehre, um die Aufstandsbewegung im Land niederzukartätschen. Heute ist sie in die Stadt Jisr al-Shugur einmarschiert. Und anders als im Fall Libyen schaut die internationale Gemeinschaft tatenlos zu. Der Westen appelliert an Staatspräsident Assad, das gewaltsame Vorgehen gegen Zivilisten sofort zu beenden. Doch bislang hat es noch nicht einmal gereicht für eine Verurteilung im Weltsicherheitsrat. Noch halten Russland und China schützend ihre Hände über das Regime in Damaskus. Über die aktuelle Lage in Syrien berichtet Felix de Kuveland.
Unterstützt von Panzern und Hubschraubern haben Soldaten die Kleinstadt Jisr al-Shugur besetzt. Es gab Tote und Verletzte, wie viele ist unklar. Das syrische Staatsfernsehen spricht wie immer von bewaffneten Terrorbanden, gegen die sich die Militäraktion richte. Die vorrückenden Truppen hätten viele Extremisten festgenommen und das Krankenhaus von Jisr al-Shugur, so wörtlich, von Bandenmitgliedern gesäubert. So also hört sich die offizielle Darstellung an. Hier in den Worten von Rima Haddad, der Sprecherin des syrischen Informationsministeriums. Die syrische Armee ist von der Bevölkerung gebeten worden zu kommen und Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Die Menschen, die dort flüchten, tun das wegen der bewaffneten Gruppen. Jisr al-Shugur, die verschlafene Kleinstadt im grünen syrischen Norden, war vor einigen Tagen plötzlich in die Schlagzeilen der Weltpresse geraten, als das Staatsfernsehen Syriens berichtete, dort sei 120 Soldaten und Polizisten von bewaffneten Banden getötet worden. Dass es dort zu tödlichen Schießereien gekommen ist, steht inzwischen außer Zweifel. Aber nach Angaben von Einwohnern hat sich die Sache ganz anders abgespielt als offiziell dargestellt. Danach hatten sich Angehörige der Sicherheitskräfte geweigert, auf Zivilisten zu schießen. Sie wurden dann als Meuterer von den eigenen Kameraden erschossen. Nach diesem Vorfall war für viele Einwohner klar, dass sie mit einer Vergeltungsaktion des Regimes rechnen mussten. Die Führung in Damaskus werde versuchen, hier ein landesweit abschreckendes Beispiel eines harten Durchgreifens vorzuführen. Und während dann tagelang immer mehr Soldaten, Panzer und Geschütze im Raum Jisr al-Ashrur zusammengezogen wurden, während sich der Ring um die Stadt immer enger schloss, machten sich fast alle 50.000 Bewohner davon. Die meisten flüchteten in andere Orte, wo sie bei Freunden, Bekannten oder Verwandten unterkommen konnten. Tausende gingen aber auch über die nahegelegene Grenze in die Türkei, wo sie in Auffanglagern untergebracht wurden. Ein Sprecher des türkischen Außenministeriums. Wir rechnen im Moment nicht mit weiteren Flüchtlingen. Sollten aber weitere kommen, so werden wir ihnen selbstverständlich ebenfalls helfen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR befürchtet allerdings, dass auf die Flüchtlinge neue Probleme zukommen, wenn sie nach einer gewissen Zeit in ihre Heimat zurückkehren wollen. Aus unserer Sicht ist das Entscheidende, dass sie in Sicherheit und Würde zurückkehren können. Es darf nicht dazu kommen, dass sie auf syrischer Seite Bedrohungen und Verfolgungen ausgesetzt sind.
Wie lange noch kann sich Libyens ebenso schriller wie skrupelloser Revolutionsführer Gaddafi an der Macht halten? Nach einer Phase des Stillstands gerät der Frontverlauf wieder in Bewegung. Während die NATO ihre Luftangriffe auf Tripolis konzentriert, befinden sich die Aufständischen offenbar auf dem Vormarsch. Ihr wichtigstes Ziel ist die Hauptstadt, aber auch in anderen Landesteilen gibt es schwere Kämpfe. Jürgen Strüjak mit einem Überblick über die militärischen Auseinandersetzungen in Libyen.
Nach Wochen relativer Ruhe an den Fronten zwischen Regierungstruppen und Aufständischen nähern sich die Gefechte jetzt wieder der Hauptstadt. Etliche Viertel der Hafenstadt Essaouira, 50 Kilometer westlich von Tripolis, sollen seit Samstag von Regimegegnern kontrolliert werden. Es gab Gefechte im Südwesten und auch im Südosten der Stadt, berichtet Abu Ahmed, einer der Aufständischen aus dem Ort, dem Fernsehsender El Arabiya. Wir haben Tote zu beklagen und es gab Verletzte. Es ist uns aber auch gelungen, Dutzende Kämpfer der Gaddafi-Truppen festzunehmen. Bereits im März befand sich der strategisch wichtige Ort in Rebellenhänden, wurde später aber von Regierungstruppen zurückerobert. Inzwischen haben Soldaten und regimetreue Milizen offenbar die Küstenstraße nach Tripolis abgeriegelt. Checkpoints wurden eingerichtet, auf einem Streckenabschnitt nahe Essaouira patrouillieren Soldaten. Im Ort selber und um ihn herum wurde auch am Sonntag gekämpft. Regierungssprecher Musa Ibrahim verharmloste die Gefechte. Die Aufständischen, erklärte er, säßen in der Falle. Sprecher der Rebellen beklagten, dass sich die NATO in den letzten Tagen mit ihren Luftangriffen zu sehr auf Tripolis konzentriert habe. Wir erwarten, sagte Abu Ahmed dem Fernsehsender El Arabiya, dass sich die NATO-Truppen in Essaouira einmischen, dass sie die Gaddafi-Einheiten beschießen und deren Nachschub unterbrechen, der aus dem Westen kommt, wo sich die Gaddafi-Truppen konzentrieren. In Essaouira selbst fehlt es uns an Medikamenten. Wir können unsere Verletzten nicht ins Krankenhaus schaffen, denn auch das kontrollieren Gaddafis Leute. Sie verhindern sogar, dass Zivilisten dort aufgenommen werden. Aus dem Osten des Landes, dort, wo sie sich vom Gaddafi-Regime bereits befreit haben, erhalten die Kämpfer von Essaouira moralische Unterstützung. Zu Tausenden gingen Menschen in Benghazi auf die Straße und riefen ihr Jungs von Essaouira, wir wollen eine leuchtende Nacht sehen. Ich würde am liebsten selber einen Panzer über Gaddafis Körper fahren, sagt diese Frau. Ich möchte ihn erschießen. Ich fordere jeden meiner 6 Millionen Landsleute auf, ihn umzubringen. Auch das derzeit von Rebellen gehaltene Sintan südwestlich von Tripolis wurde am Sonntag von regimetreuen Truppen beschossen. Dabei kamen Grad- und Katyusha-Raketen zum Einsatz. Besonders kritisch ist die Lage um den Ort Siletin herum, 150 Kilometer östlich von Tripolis. Hier marschieren derzeit große Truppenkontingente der Regierungsarmee auf. Ein Rebellensprecher erklärte, sie unterstünden dem Kommando von 2 Gaddafi-Söhnen. Das Regime befürchtet offenbar einen Durchstoß der Aufständischen aus dem Osten Richtung Tripolis.
Offiziell gibt es dafür keine Bestätigung, aber der Gesundheitszustand von Jemens Präsident Saleh soll schlecht sein. Seit gut einer Woche wird er wegen der Folgen eines Anschlags im benachbarten Saudi-Arabien behandelt. Saleh leidet angeblich an Lungen- und Atemproblemen. Während der umstrittene Präsident außer Landes ist, geht es im Jemen selbst weiter drunter und drüber. In der Hauptstadt Sanaa ringen Regierungstruppen und aufständische Stämme um die Macht. Und im Süden des Landes gibt es Gefechte der Armee mit Anhängern des Terrornetzwerks Al-Qaida. Unser Korrespondent Martin Durm hat diese Woche in Sanaa verbracht. Hören Sie seinen Kommentar zur Lage im Jemen.
Im Vergleich zum jemenitischen ist der gordische Knoten eine leicht zu lösende Schleife. Der jemenitische Knoten ist so verworren, festgezurrt und verdreht, dass er sich nicht mal mit der Jambia, dem traditionellen Krummdolch, durchschneiden ließe. Schiitische Rebellen im Norden, Al-Qaida-Zellen im Osten, sozialistische Sezessionisten im Süden und überall schwelende Stammeskonflikte, Wassermangel, Armut. Man muss schon sehr optimistisch gestimmt sein, um dieses Land nicht einfach als hoffnungslosen Fall abzuschreiben. Man sollte es dennoch nicht tun. Es gibt nämlich zu viele Menschen im Jemen, die es einfach nicht verdient haben, aufgegeben zu werden. Sie sitzen zu Tausenden auf dem Midan el-Tahrir im Zentrum von Sanaa und glauben nach 4 harten Monaten und 400 Toten noch immer an einen friedlichen Machtwechsel in diesem Land. Dass sie nicht aufgeben, nicht resignieren und nach Hause gehen, allein das verdient schon internationale Aufmerksamkeit und Respekt. Es sieht allerdings ganz danach aus, als würde der gewaltlose Widerstand mit jedem Tag, der vergeht, von anderen, gewaltbereiten Akteuren verdrängt. Vom regimetreuen Militär des verwundeten Machthabers Saleh auf der einen Seite und von den Stammeskriegern des mächtigen Ahmar-Clans auf der anderen. Im bewaffneten Kampf um die Macht haben sie binnen kürzester Zeit ein ganzes Stadtviertel in Trümmer gelegt. Hassaba, im Norden von Sanaa gelegen, sieht nach 2-wöchigen Gefechten aus wie Teile von Sarajevo nach 2-jähriger Belagerung durch die Serben. Zwischen den zerschossenen Häuserblocks von Hassaba lässt sich das extrem hohe Gewaltpotenzial im Jemen erahnen. Die Frage ist nur, ob Hassaba den Ausbruch eines jemenitischen Bürgerkrieges ankündigt oder ob es so abschreckend wirkt, dass die Konfliktparteien doch noch einen Kompromiss aushandeln werden. Vor einem Zerfall der staatlichen Autorität ist den Jemeniten nicht bange. Den Staat unter Saleh kennen sie ohnehin nur als korruptes Gebilde und seine Autorität endet dort, wo die Stammesgebiete beginnen. Fürchten müssen sie aber den Bürgerkrieg, der ausbrechen würde, wenn sich die Soldaten des abtrünnigen Generals Mohsin mit den Stammeskriegern verbünden und das Saleh-Regime mit loyalen Truppen den Entscheidungskampf sucht. Wie hoch explosiv Diplomaten die Lage im Jemen einschätzen, hat das Verhalten westlicher Botschafter vor wenigen Tagen gezeigt. Geradezu fluchtartig haben sie Sanaa verlassen. Nur der Vertreter der USA ist noch dort. Angeblich soll er zwischen Regime und aufständischen Stammeskämpfern vermitteln. Die jungen Frauen und Männer der Demokratiebewegung im Jemen scheinen jedenfalls nur noch Randfiguren in diesem gewalttätigen politischen Geschehen zu sein. Ob der verwundete Saleh vom Krankenbett in Saudi-Arabien irgendwann aufstehen und zurückkehren wird, scheint niemand zu wissen. Und noch weniger ist derzeit erkennbar, was geschieht, wenn er nicht mehr zurückkommt. Selbst die Jemeniten wissen es nicht. Es bleibt vielleicht gar nichts anderes übrig, als es sich erst einmal selbst zu überlassen.
Martin Durm kommentierte, die amerikanische Regierung spricht von einem wichtigen Schlag gegen Al-Qaida. Erneut ist ein Führungsmitglied der Terrororganisation getötet worden. Es handelt sich um Fazul Abdullah Mohammed. Er galt als Chef von Al-Qaida in Ostafrika und als Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia im Jahr 1998. Er starb bereits Mitte der Woche bei einem Schusswechsel. Die Behörden hielten die Nachricht aber einige Tage zurück, offenbar um zunächst die Identität des Toten zweifelsfrei festzustellen. Antje Diekhans über den meistgesuchten Terrorverdächtigen Afrikas.
Er war ein Meister des Tarnens und Täuschens. Fazul Abdullah Mohammed benutzte in den vergangenen Jahren mindestens 18 verschiedene Namen. Die US-Bundespolizei FBI hatte ein Kopfgeld von $5 Millionen auf den Terroristen ausgesetzt. Trotzdem gelang es ihm immer wieder, mit wechselnden Identitäten und verändertem Aussehen unterzutauchen. Lange Zeit lebte er offenbar unerkannt auf einer Insel vor Kenia. Die Menschen hier beschreiben ihn als eher still. Vor allem habe der schlanke und immer freundliche Mann aber einen entwaffnenden Charme gehabt. Ähnliches wurde ja auch von Terrorchef Osama bin Laden behauptet, als dessen möglicher Nachfolger Fasul Abdullah Mohammed galt. Zuletzt soll der etwa 40-Jährige vor allem für den Nachwuchs bei Al-Qaida gesorgt haben. Es heißt, dass er die Ausbildung junger Männer zu Attentätern organisierte. Als er nun an einer Straßensperre in Somalia erschossen wurde, hatte der Terrorchef einen südafrikanischen Pass, etwa $40.000 und mehrere Handys bei sich. DNA-Tests bestätigten, dass es sich tatsächlich um den meistgesuchten Terroristen des Kontinents handelt. Geboren wurde Fasul Abdullah Mohammed Anfang der 70er Jahre auf den Komoren. Er soll in Pakistan Medizin studiert haben. Die Universität verließ er dann aber schnell, um sich Al-Qaida anzuschließen. In Afghanistan wurde er zum Kämpfer ausgebildet und erarbeitete sich innerhalb der Terrororganisation den Ruf, ein Computerfachmann zu sein. Außerdem sprach er fließend 5 Sprachen. Auf den Fahndungslisten tauchte Fasul Abdullah Mohammed erstmals nach den Anschlägen auf US-Botschaften in Kenia und Tansania Ende der 90er Jahre auf. Damals wurden etwa 240 Menschen getötet und Tausende verletzt. Mohammed soll diese ersten großen Attentate von Al-Qaida geplant und organisiert haben. Ermittler machen ihn auch für den Anschlag auf ein israelisches Hotel an Kenias Küste mit 13 Toten im Jahr 2002 verantwortlich. Zuletzt soll er während der Fußball-WM 2010 der Drahtzieher von Anschlägen in Uganda gewesen sein. Sprengsätze explodierten in Lokalen, in denen die Spiele gezeigt wurden. Hier starben etwa 70 Menschen. In den vergangenen Jahren war der Terrorist schon mehrfach irrtümlich für tot erklärt worden. Beispielsweise nachdem die USA 2007 ein Camp der Islamisten in Somalia bombardierten. Ein Jahr später entkam Fasul Abdullah Mohammed nur knapp einer Festnahme in Kenia, als er sich hier medizinisch behandeln lassen wollte. Sein Tod bedeutet eine Schwächung von Al-Qaida in Ostafrika. Als Vermächtnis hinterlässt der Terrorist eine Autobiografie, die er 2009 unter seinem Alias-Namen Fasul Harun veröffentlichte. Titel: Der Krieg gegen den Islam. Es geht darin um die Bedrohung der muslimischen Länder durch den Westen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was ist nur los in der schwarz-gelben Koalition in Berlin? Seit Tagen gibt es Streit, mal hinter den Kulissen, mal auf offener Bühne. Und nun attackiert auch noch FDP-Chef Rösler CDU-Chefin Merkel. Die solle in ihren Reihen für Professionalität sorgen, der Arbeitsstil in der Koalition künftig anständig und verlässlich sein. Was ja wohl bedeutet, dass Rösler den Stil derzeit für unanständig hält. Die Koalition bietet das Bild einer zunehmend zerrütteten Ehe. Und für den Fall, dass die CDU auf Partnersuche gehen sollte, halten sich die ersten Grünen schon mal bereit. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Der erste grüne Ministerpräsident wirft offenbar bereits zarte Kusshändchen in Richtung CDU. Der Baden-Württemberger Winfried Kretschmer lobt die Kanzlerin als mutig, die für den Atomausstieg Respekt verdiene. Das sei eine schwierige Kehrtwende gewesen, so Kretschmer heute in der Berliner Zeitung, mit der sie innerparteilich ein hohes Risiko eingehe. Nicht alles von diesem innerparteilichen Gemurre bleibt hinter verschlossenen Türen. Kurt-Joachim Lauck, Präsident des CDU-Wirtschaftsrates, beispielsweise, bezeichnet den Atomausstieg ganz gegen den Konsens in der Partei offen als überängstlich und völlig übereilt.
Die sprichwörtliche Angst der Deutschen wird hier bedient. Zu viele Wenden machen schwindelig.
So eine Verunsicherung sieht Kretschmer auch bei der SPD. Sie habe ihren Weg noch nicht gefunden. Und der exponierte Grünen-Politiker rät von Koalitionsfestlegungen ab. Auf der anderen Seite scheint das Verhältnis der CDU zum kleineren Koalitionspartner FDP zurzeit stark belastet. Der Atomausstieg sei nicht FDP pur, gestand Generalsekretär Lindner nach der Koalitionsrunde zur Energiewende ein. Und auch beim Paket zur Griechenrettung kamen die FDP-Vorstellungen wohl nicht voll zum Zug. Schäuble soll sie vom Tisch gefegt haben, wird berichtet. FDP-Chef Rösler beruhigt.
Er hat sie ja nicht einfach vom Tisch gefegt, sondern es ist in der Tat richtig, dass es nicht üblich ist, aus vertraulichen Abendessen zu berichten.
Dass von Schäuble aus vertraulichen Gesprächen zitiert wurde, hat Rösler dem Vernehmen nach regelrecht wütend werden lassen. Er soll sogar solchen vertraulichen Treffen zwischen ihm als Wirtschaftsminister und dem Finanzminister künftig nicht mehr zustimmen wollen. Auch, dass die Kanzlerin ihren Vize Rösler in der Fraktionssitzung vor 4 Tagen noch regelrecht abgebügelt habe, wie einen Schuljungen, wurde an die Presse durchgestochen und reichlich kolportiert. Die Kanzlerin soll die Enthüllung mit Scheiße kommentiert haben, so etwas dürfe nicht vorkommen. Es folgte eine Aussprache über Umgangsformen in der Koalition und Schäuble schmückte seine Regierungserklärung über die Griechenhilfe dann mit einem Harmonieappell.
Ich finde, dass wir an diesem Morgen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, nicht mit Schuldzuweisungen arbeiten sollen, sondern uns besser unserer gemeinsamen Verantwortung stellen können.
Was Schäuble damit kitten kann, bleibt abzuwarten, denn die FDP will das Profil schärfen und das womöglich auch wieder mit Steuersenkungen. Das roteste aller Tücher für den Finanzminister. 2013 sind wieder Bundestagswahlen. Angela Merkel hat mit einer eigentümlichen Position ein ganzes Fass von Spekulationen geöffnet. Nach der Atomdebatte setzte sie sich zu den Grünen und Jürgen Trittin. Die vielen, vielen Fotos will Rösler nicht näher kommentieren. Wir konzentrieren uns auf Inhalte und nicht darauf, wer wo wie lange gesessen hat, sagte der FDP-Chef heute der Welt.
Horst Seehofer hatte es immerhin versucht. In seiner Eigenschaft als bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe war er im vergangenen Jahr nach Prag gereist, um die seit Jahrzehnten währende Eiszeit zwischen Tschechen und Vertriebenen zu beenden. Genutzt hat es offenbar nur bedingt, denn auch an diesem Pfingstwochenende gibt es wieder Streit zwischen den Sudetendeutschen und dem tschechischen Präsidenten Klaus. Seehofer will trotzdem weiter zwischen beiden Seiten vermitteln. Das machte er heute deutlich bei seiner Rede auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg. Von dort meldet sich Barbara Leinfelder.
Die zurückhaltenden Klänge der Egerländer Volksmusikanten konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es heute auf dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen vor allem um harte Politik ging. Denn das Treffen wurde überschattet von der Kritik des tschechischen Präsidenten Václav Klaus. Er hatte gestern den Sudetendeutschen Unbelehrbarkeit vorgeworfen, nachdem diese von der tschechischen Regierung eine Entschuldigung für die Vertreibung eingefordert hatten. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer stellte sich heute ausdrücklich hinter die sudetendeutsche Landsmannschaft.
Es bestehen in Tschechien Rechtsauffassungen der Vergangenheit, die nach unserer Überzeugung nicht in die europäische Werteordnung hineinpassen.
Seehofer sagte, er setze weiter auf den Dialog mit der tschechischen Regierung. Der Ministerpräsident verzichtete dabei heute darauf, die umstrittenen Beneš-Dekrete explizit beim Namen zu nennen, auch wenn sich das mancher wohl gewünscht hätte. Am Rande der Veranstaltung nämlich enthüllten Besucher des Pfingsttreffens Transparente. Darauf waren die Slogans zu lesen: Alle Reden sind Heuchelei ohne die Streichung der Beneš-Dekrete sowie nicht Folklore, sondern Protest gegen die Beneš-Dekrete. Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und höchster politischer Repräsentant, würdigte in seiner Rede vor allem die Leistung der Landsmannschaft im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas.
In einer Zeit, in der alle von ewigen Realitäten gesprochen haben und damit den eisernen Vorhang meinten, und in einer Zeit, in der viele sich mit dem eisernen Vorhang versöhnen wollten, und nicht mit den Menschen, die von den Regimen dahinter unterdrückt wurden. In dieser Zeit haben wir für ein freies Gesamteuropa der Menschenrechte, der Volksgruppenrechte und des Selbstbestimmungsrechts gekämpft. Und deshalb gehört diese Volksgruppe zu den zentralen Baumeistern Gesamteuropas.
Ausgleich und Versöhnung, das war heute für die meisten Besucher des traditionellen Pfingsttreffens ein Herzensanliegen.
Die tschechische Regierung sollte aus ihrer Schale rauskommen und sollte mal diese ausgestreckte Hand, die wir schon 60 Jahre eigentlich hinhalten, entgegennehmen. Wir wollen die Versöhnung, wir wollen ja nicht das Land wieder zurückhaben, sondern wir wollen einfach die Versöhnung, wir wollen eine Entschuldigung, vor allem für die, die von der Erlebnisgeneration noch am Leben sind, die darauf warten.
Na, ich hoffe, mehr Verständigung noch. Verständigung, dass es friedlich weitergeht.
Die Jugend drüben müssen noch besser informiert werden, weil bisher nicht informiert über das Geschehen, was uns passiert ist. Ne?
Bayerns Ministerpräsident Seehofer kündigte an, dass er noch in diesem Jahr zu einer weiteren Tschechienreise aufbrechen wolle. An die Adresse der Bundesregierung gerichtet, sagte Seehofer außerdem, er befürworte die baldige Einführung eines bundesweiten Gedenktags für die Opfer der Vertreibung.
Er steht zwar gar nicht zur Wahl, aber es geht natürlich auch um ihn und seine Politik. Silvio Berlusconi bekommt heute und morgen per Referendum von den Italienern mitgeteilt, was sie vom Wiedereinstieg in die Kernenergie halten und von fragwürdigen Sonderregelungen zum Schutz von Politikern vor der Justiz. Davon ist der affärengeplagte Regierungschef ganz persönlich betroffen. Tillmann Kleinjung über die Volksabstimmungen in Italien.
Es ist ein echter Stimmungstest, die erste derartige Befragung nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Konkret müssen die Italiener darüber entscheiden, ob sie die Pläne der Regierung zur Produktion von Atomstrom in Italien ablehnen oder befürworten. Die Regierung von Silvio Berlusconi hatte zwar vor wenigen Wochen ihre Atompläne auf Eis gelegt, doch die Volksbefragung konnte sie so nicht mehr stoppen. Italien hat als einziges großes Land in Europa keine eigenen Atomkraftwerke. 1987 haben sich die Italiener schon einmal in einem Referendum, das unter dem Eindruck des Gaus von Tschernobyl stand, gegen die Kernenergie ausgesprochen. Alle Oppositionsparteien unterstützen das Referendum und rufen dazu auf, zur Wahl zu gehen. Denn entscheidend für die Gültigkeit der Abstimmung ist eine Mindestbeteiligung von 50% aller Wahlberechtigten plus eine Stimme. Die Stimme des italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi kann man schon einmal abziehen. Silvio Berlusconi hat angekündigt, sich zu enthalten und nicht zur Wahl zu gehen. Er interpretiert das als sein gutes demokratisches Recht, die Opposition als Zeichen der Schwäche. Es gilt als sicher, dass sich unabhängig vom Quorum eine Mehrheit der Italiener gegen die Atomkraft ausspricht. Zur Abstimmung stehen noch drei weitere Fragen. Zwei betreffen die Privatisierung der Wasserversorgung und eine ein Gesetz, das den Regierungsmitgliedern das Fernbleiben von Prozessterminen ermöglicht. Ein wichtiges Gesetz für den mehrfach angeklagten Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Dieses Gesetz der legitimen Verhinderung ist bereits höchstrichterlich stark gestutzt worden. Nun soll es per Referendum ganz aus der Welt geschafft werden.
Und jetzt zum Sport im Echo des Tages. Im Studio ist mein Kollege Marc Eschweiler. Los geht's mit Tennis.
Das ATP-Turnier in Halle-Westfalen ist heute zu Ende gegangen mit einem Sieg des deutschen Davis-Cup-Spielers Philipp Kohlschreiber. Er setzte sich im Finale gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Philipp Petschner durch. Das Spiel wurde allerdings bei der Hälfte der Partie abgebrochen, weil Petschner Schmerzen im Rücken hatte, nicht mehr weiterspielen konnte. Es stand zu diesem Zeitpunkt 7:6 und 2:0 für Kohlschreiber. Und er zog nach seinem Sieg in Halle eine positive Turnierbilanz.
Außer vielleicht der kleine Ausrutscher in der ersten Runde, dass ich einen Satz abgebe, habe ich danach keinen Breakball gegen mich gehabt. Ich meine, das ist schon eine Wahnsinnsstatistik, sage ich mal. Die wird nicht immer so sein, das weiß ich auch. Aber ich glaube auch, der erste Satz war heute hervorragend. Von dem her, die Woche war hervorragend.
Für Kohlschreiber und Petschner war das Rasenturnier in Halle vor 12.000 Zuschauern der letzte große Test vor dem bedeutenden Turnier in Wimbledon.
Wichtiger Tag heute für die deutsche Handball-Männer-Nationalmannschaft. Abschied von Heiner Brandt.
Auch ein sehr emotionaler, aber auch erfolgreicher Tag. Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Spiel unter Heiner Brandt gewonnen in der EM-Qualifikation mit 32:22 gegen Lettland. Die Partie fand in Trier statt, war sportlich eigentlich bedeutungslos, denn Deutschland war schon im Vorfeld für die Europameisterschaft qualifiziert. Im Mittelpunkt stand der Abschied von Heiner Brandt, der nach mehr als 384 Spielen seinen Posten als Nationaltrainer aufgibt.
War sicherlich sehr schwer, weil ich habe jetzt eben gesagt, war eins meiner schwersten Länderspiele oder vielleicht das schwerste, weil da schon ein bisschen Wehmut aufkommt, wenn man 14,5 Jahre solch eine Tätigkeit gemacht hat. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Ein bisschen Erleichterung ist da und es war jetzt rückblickend betrachtet auch ein schönes Erlebnis der heutige Tag.
Heiner Brandt wechselt zum 1. Juli ins Management des Deutschen Handballbundes.
Doch ganz am Anfang seiner Karriere und trotzdem schon ganz oben steht Sebastian Vettel, der fährt gleich los.
Ja, und ist eigentlich nicht zu stoppen bislang in dieser Saison, fährt auch beim Großen Preis von Kanada gleich von der Pole Position. Der Red Bull-Pilot hat damit eine optimale Ausgangsposition, um den 6. Saisonsieg im 7. Rennen einzufahren.
Ich habe Spaß in der Formel 1. Zusammen mit dem Team, glaube ich, haben wir im Moment eine gute Zeit und genießen das Ganze, haben ein sehr starkes Auto und ja, freuen uns einfach jedes Mal wieder aus der Box zu fahren.
Hinter Sebastian Vettel starten die beiden Ferrari von Fernando Alonso und Felipe Massa. Gestartet wird das Rennen in Kanada in wenigen Minuten.
Und noch ein Deutscher hat die Aufmerksamkeit fast der ganzen Welt heute auf sich, nämlich Dirk Nowitzki.
In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, da steht das 6. Finalspiel an zwischen Dallas Mavericks, da wo Dirk Nowitzki spielt, und Miami Heat. Dallas und Nowitzki führen in der Serie mit 3:2, benötigen also nur noch einen Sieg, um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketballliga zu gewinnen. Aus den USA, Anna Engelke.
Die Leistungen des 32-jährigen Deutschen waren bisher überragend. Ohne den 2,13 Meter Mann hätten es seine Mavericks nie so weit gebracht. Vor allem in den Schlussphasen der Spiele war bisher immer auf Dirk Nowitzki Verlass. Er warf die meisten der entscheidenden Körbe und hat sich bisher von nichts bremsen lassen. Weder von einem Sehnenriss im linken Mittelfinger wie im zweiten Finalspiel, noch von 39 Grad Fieber und einer schweren Erkältung wie im vierten Spiel.
Die Partie der Dallas Mavericks in Miami beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit.
Das war der Überblick über das Sportgeschehen von Marc Eschweiler und das war's auch für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen noch frohe Pfingsten.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.